Tage aus Glas. So heißt der erste Roman von Dorothee Krings, Autorin und politische Journalistin. Der Roman spielt 1901 und erzählt die Geschichte des großen Glasmacherstreiks in Düsseldorf. Ich habe den Roman gelesen, atemlos gelesen und danach gedacht, diese Geschichte der Glasmacher muss im Demokratie-Podcast erzählt werden. Und Dorothee Krings hat gesagt, sehr gerne, das können wir machen. Deswegen herzlich willkommen, Dorothee Krings.
Vielen Dank.
Das ist eine Premiere, ein Roman in meinem Demokratie-Podcast. Aber Dorothee, wir duzen uns im wahren Leben, also auch im Podcast-Leben. Der Roman ist für dich auch eine Premiere. Du hast schon viele Bücher geschrieben, Reportagen zum Beispiel, aber noch keinen Roman. Warum sollte dein erster Roman über den großen Glasmacherstreik aus Gerresheim gehen?
Also dieser Stoff, der ist zu mir gekommen in einem Gespräch und das war so ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick. Ich habe von diesem Stoff gehört und habe gedacht, das musst du erzählen. Einmal, weil es ein historisches Kapitel ist in der Stadtgeschichte, aber auch in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, das ein bisschen vergessen ist. Und ich habe so als ersten Impuls gedacht, das ist schade, wenn das verloren geht, das muss man bewahren. Das war so ein erster Impuls. Und das Zweite ist, dass in diesem Thema, da reden wir ja sicher gleich noch drüber, sehr viele Dinge anklingen, gesellschaftspolitische Dinge, die mich sowieso bewegen und interessieren. Und ich glaube, das hat dann einfach intuitiv zu mir gesprochen, dass das der Stoff sein sollte.
Und du hast gerade gesagt, aus Gerresheim, das ist ja ein Stadtteil von Düsseldorf. Jetzt könnten ja alle anderen, die irgendwo in Deutschland sitzen, denken, ach Gott, Lokalgeschichte, was habe ich damit zu tun? Aber so ist es eigentlich nicht.
Ich erzähle da die Geschichte eines Generalstreiks. An diesem Streik haben sich 18 große Glashütten aus dem damaligen Kaiserreich 1901 beteiligt. Insofern ist Gerresheim ein Beispiel. Die Geschichte könnte auch woanders spielen. Sie ist auch symptomatisch für die Zeit, denke ich. Und Gerresheim ist aber deswegen besonders interessant, weil die sozialen Verhältnisse an dieser Hütte in Gerresheim eigentlich vorbildlich waren. Die Arbeiter hatten sehr viele soziale Privilegien, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und trotzdem haben sie gestreikt aus so einem ganz tiefen Solidaritätsgedanken und weil es um Mitspracherechte ging, die überall zur Debatte standen um 1900. Also das war ja die große Zeit der Gewerkschaften, der Arbeiterbewegung. Und darum ist es für mich, Gerresheim ist ein Beispiel, ein besonders brisantes Beispiel vielleicht.
Ich war jetzt gerade verblüfft, weil du hast gesagt, die hatten, das war vorbildlich da, weil ich beim Lesen gedacht habe, was für ein Elend. Bevor wir dazu kommen, erzähl uns doch mal, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, also als hättest du eine Kamera, als hättest du, ich hatte das Gefühl, ich bin dabei. Ich erlebe das so richtig mit. Wie hast du das denn gemacht, dass du dir diesen Stoff so erarbeitet hast, dass es wie ist, als wäre man dabei?
Also erstmal ist das schön, wenn das Menschen sagen, die es gelesen haben, freue ich mich immer besonders, weil da tatsächlich die meiste Arbeit drin steckt. Also mein Rezept dafür ist, dass man einfach sehr, sehr viel erstmal lesen muss, dass man wirklich tief in der Geschichte drin ist. Ich habe ja eine Streikgeschichte aus weiblicher Perspektive erzählt und damit habe ich mir eigentlich den Hauptrechercheauftrag eingehandelt, weil Geschichte männlich dokumentiert ist, ne? Von Entscheidungen, die ganze Wirtschaftsgeschichte der Gerresheimer Glashütte ist gut dokumentiert, das gibt es alles. Aber wie war der Alltag? Wie haben die Frauen gelebt? Ne? Was haben sie gekocht? Was haben sie angehabt? Welche Schulmöglichkeiten gab es? Bis hin zu, welche Träume konnten Frauen damals träumen? Das habe ich mir eben lange, ausgiebig, etwas überakribisch angeeignet und dann erst geschrieben. Dann habe ich das alles weggeschoben und habe gedacht, jetzt schreib kein Sachbuch, sondern jetzt vergiss das alles nochmal, aber jetzt weißt du, wie die Zeit sich anfühlt.
Mir hat diese Geschichte von diesem Streik Mut gemacht. Das ist vielleicht paradox, denn und damit verrate ich nichts, weil es ist ja ein historischer Fakt, dieser Streik ist sehr gnadenlos gescheitert und hat die Glasmacherfamilien in sehr, sehr großes Elend gestürzt. Über den Mut der Streikenden und warum das zumindest für mich eine Hoffnung für heute ist, darüber sprechen wir gleich. Aber ich finde, wenn wir über einen Roman sprechen, auch wenn es der Demokratie-Podcast ist, dass wir erstmal so ein bisschen hören von der Geschichte. Erzähl uns doch mal die Geschichte deines Romans Tage aus Glas. So viel vorweg, du schreibst über zwei Frauen und zwei Welten.
Genau, also den Streik haben wir ja schon erwähnt. Das ist nur die historische Folie, vor der von zwei Frauenleben erzählt wird. Die eine Geschichte stellt die Bille in den Mittelpunkt. Bille ist die Tochter eines Flaschenmachers, also kommt aus dem Arbeitermilieu, lebt im direkten Umfeld der Glashütte, arbeitet nicht selber an der Glashütte, das habe ich eben auch gelernt. Frauen haben da also nicht an den Öfen gearbeitet, aber sie arbeitet in einer Weberei, was auch historisch ist. Die weiblichen Arbeitskräfte aus den Glasmacherfamilien wurden dann umgeschleust an diese Weberei. Also kurz, sie hat ein absolut arbeitsreiches Leben, arbeitet in der Weberei. Wenn sie nach Hause kommt, geht es mit der Familienarbeit weiter zu Hause. Und sie empfindet schon das Leben als sehr vorgeprägt. Es geht darum, lebe ich das Leben einfach weiter, was meine Mutter lebt. Da erlebt sie ja, dass das hauptsächlich Arbeit ist, Kinder kriegen und so geht es immer weiter. Und diese Fragen stellt sie sich, soll es auch in meinem Leben so weitergehen, wie alles vorgezeichnet ist? Die andere Hauptfigur kommt aus einer ganz anderen sozialen Schicht. Das ist Leonie, die Tochter des Werksarztes, den es auch tatsächlich gegeben hat an der Hütte. Die Leonie ist das, was wir heute eine höhere Tochter nennen würden. Die kämpft nicht mit materiellen Sorgen, anders als die Bille, aber mit einer anderen Form von Enge. Und das war mir eben wichtig zu zeigen, dass in diesen Zeiten und vielleicht auch heute noch Frauen auf allen möglichen Ebenen mit Einschränkungen oder damit zu kämpfen haben, dass sie nicht so gesehen werden. Und das ist das Schicksal von der Leonie. Die ist eine sehr begabte junge Frau, spielt Geige, interessiert sich für Kunst und auch für die Gedanken, die hinter der Kunst stecken und kann an dem allem aber nicht so teilhaben, weil sie als Frau nicht gesehen wird, als eine Mitdiskutantin oder als jemand, den man auch mal fragen kann, was sie empfindet, wenn sie Musik macht. Und all diese Freiräume, die sieht sie und möchte dahin vordringen und begibt sich darum so ein bisschen in Künstlerwelten. Und das ist für sie eine Zeit lang eine Möglichkeit, ein etwas weiteres Leben zu führen, als es ihr vorgezeichnet ist. Und diese beiden parallelen Frauenleben, davon erzähle ich.
Du hast es schon gesagt, diese beiden parallelen Frauen, also Billy und Leonie, leben ja zur selben Zeit am selben Ort. Nicht dem gleichen, sondern demselben. Und irgendwie habe ich mich natürlich gefragt, und vielleicht soll man sich das ja auch beim Lesen fragen, wann treffen die sich denn mal? Aber also es ist gar nicht, dass sie sich gar nicht wahrnehmen, aber die treffen sich nicht. Das sind parallele Geschichten. Und ich habe mich gefragt, ob das daran liegt, dass diese beiden Frauen, Billy und Leonie, in ihren damaligen Welten, die Welt der Menschen, die in der Fabrik arbeiten und die Welt der Fabrikbesitzer oder der Ärzte, die eben die Menschen, die in der Fabrik arbeiten, irgendwie verwalten oder behandeln oder wie auch immer, dass die sich auch damals 1901 nicht begegnet wären.
Das ist ganz richtig beschrieben. Das ist mit Sicherheit so gewesen. Es gab ganz große Distanzen, die nicht räumlich waren, aber natürlich mental, Gesellschaftsklassen unerbittlich. Ich denke, dass das aber auch ein Thema ist, was mir heute ganz wichtig ist, weil wir ja gerade wieder erleben, dass sich Gesellschaftsschichten, oder wir nennen das heute Bubble, aber dass die einander nicht mehr begegnen. Das ist ein ganz großes Problem, wenn wir uns nicht mehr für die anderen interessieren und für andere Sichtweisen. Und damals war es wahrscheinlich noch viel krasser. Es ist in Gerresheim, wer den Ort kennt, es gibt das obere und das untere Gerresheim. Das untere liegt eben auch etwas tiefer. Das wurde dann von den höheren Menschen aus dem oberen Teil der Stadt das Jammertal genannt. Umgekehrt, wer aus der bürgerlichen Schicht kam und sich in die Arbeiterviertel verlaufen hat, konnte auch mit Dresche rechnen. Also die sind einander nicht sanft begegnet, beide Gesellschaftsschichten. Und darum fand ich jetzt das für die Anlage des Romans nur plausibel, dass die Frauen einander nicht wirklich begegnen, dass es nicht den Showdown gibt, den es vielleicht in anderen Romanen dann erwartbar gegeben hätte. Aber die beiden berühren einander und ich habe das versucht, manchmal auch so ein bisschen einzuweben. Das muss dem Leser jetzt nicht unbedingt auffallen, aber zum Beispiel, es gibt ein Gemälde, das die Leonie bei einem Künstlerabend betrachtet und auf diesem Gemälde ist ein ärmliches Mädchen und aus diesem Bild spricht diese Figur zu der Leonie und sie weiß gar nicht warum, aber das berührt sie, dieser Anblick der Frau. Solche Szenen gibt es, da begegnen sie sich indirekt, würde ich sagen.
Du hättest das ja fiktiv auflösen können, also du schreibst einen Roman, du bist ja nicht, auch wenn damals die Welten getrennt waren, hättest du sie verbinden können.
Ja, aber das wäre das Erwartbare gewesen. Und ich habe immer wieder versucht, nicht in Klischeefallen zu laufen. Und das ist bei einer Streikgeschichte, gibt es diverse Klischees, in die man hineingeraten kann. Und ich habe mich immer so ganz streng gefragt, ist das wahrscheinlich? Kann das der Figur, als ich die Figuren hatte, als sie ihr Eigenleben bekommen haben, haben die auch ganz stark mitentschieden, was für sie plausibel ist und was nicht. Und ich fand es unplausibel. Und es hätte, finde ich, auch die Geschichte nicht weitergebracht.
Warum das mit den Klischees? Also ich meine, gut, ein Klischee, das ist jetzt so abwertend, aber da steckt ja was drin. Es wäre ja kein Klischee, wenn es nicht oft passiert. Also warum sagst du, das sollte dir auf keinen Fall passieren?
Also erstens finde ich das unspannend, wenn ich selber ein Buch lese, wo ich denke, ja, jetzt kommt das und als nächstes das. Und ich glaube, dass ich das an mehreren Stellen unterwandere, das, was man vielleicht denkt, was jetzt passiert, einfach das Entspannungselement. Ne? Und dann finde ich es aber auch interessant, zum Beispiel, wenn man den Fabrikherrn nimmt in Gerresheim. Wenn man jetzt einfach nur der böse Fabrikherr und der gute Arbeiter solche Geschichte ist, eigentlich, erstens halte ich das auch nicht für echt, also für unwahrhaftig. Und zweitens ist es langweilig zu lesen. Darum habe ich schon versucht, immer zu zeigen, warum denkt der Fabrikherr, wie er denkt, was tut er Gutes für seine Arbeiter, wo kann er überhaupt nicht begreifen, warum dieser Streik ausbricht. Und auch bei den Arbeitern gab es ja 1000 Einstellungen zu diesen ganzen Themen, auch Egoismen, das war ja, ne? Also ich habe versucht, das menschlich zu zeigen und wir alle haben positive und negative Eigenschaften.
Du hast deinem Roman einen Prolog vorangestellt und du hast auch erzählt, dass du den bei deinen Lesungen liest. Ich lese gleich die letzten Zeilen davon, aber das ist ein bisschen starker Tobak. Auch so eine Szene, wo man denkt, was passiert? Also man steht da, das geht auf einer Kirmes und ich war auf dieser Kirmes, wie immer du das gemacht hast, war ich da. Und ich fange mal damit an, wenn du auf den Lesungen diesen Prolog liest, wie reagieren die Menschen dann?
Ja, da ist immer erstmal Schweigen im Saal und ich weiß nicht, darf ich das jetzt schon verraten? Ich darf verraten, dass es da ein Kind in den Tod stürzt.
Ich lese das gleich noch.
Ah, du liest es gleich noch, ja genau. Aber auf jeden Fall ist es schon, also ich finde erstens, wenn diese Stille eintritt, weiß ich dann, dass die Leute gut zugehört haben. Und es ist einfach grandios, dass Literatur das schafft, dass wir Menschen in einem Raum sitzen. Ich lese, das sind, glaube ich, netto 7-8 Minuten etwas vor und sofort ist eine andere Stimmung im Raum. Und das finde ich wirklich ein Wunder, dass das geht. Ne? Aber die Überleitung dann zu kriegen, ist sehr schwierig, das gebe ich zu.
Das glaube ich. Also ich habe mir nur die letzten Sätze aufgeschrieben aus diesem Prolog. Da heißt es nämlich, das Unglück hatte nichts mit dem Arbeitskampf der Glasmacher in Gerresheim zu tun. Doch die Nachricht vom Streik der Kollegen auf einer Hütte an der Weser verbreitete sich zusammen mit der Kunde vom Tod des Jungen auf dem Kirmesplatz. Und so hieß es später, dass mit dem Sturz des kleinen Biesenbach das Unheil in der Glasmachersiedlung begonnen habe.
Genau, jetzt haben wir auch wieder das Schweigen. Genau, also es ist für mich eine Metapher. Es geht um einen kleinen Jungen, der auf der Kirmes an einer Stange hochklettert, an der oben zynischerweise eine Wurst baumelt. Das war ein Spaß auf Kirmesveranstaltungen, das gab es wirklich. Und der Junge ist eben kurz daran, nach dieser Wurst zu greifen und stürzt dann ab. Und das ist für mich so eine Metapher, dieses ins Risiko gehen, etwas hinterher wünschen und sich den Wunsch dann erfüllen. Das kann zum Absturz führen, muss nicht, aber das kann geschehen. Und ich hatte neulich in einer Lesung eine Dame sitzen, die genau in diese Stille hinein dann sagte, dass ihrem Bruder das passiert ist. Dass der auch an so einer Stange hochgeklettert ist und dass dann diese Freude, ich bin endlich an der Brust oben, dann alle Sicherheitsvorkehrungen vergessen lässt. Bei einem Kind eben noch schneller vielleicht als bei einem Erwachsenen. Und dieser Junge ist aber zum Glück aufgefangen worden von einem Onkel, der unten stand. Aber das hat mir dann nur gezeigt, manchmal wird man dann von der Wirklichkeit in seinem Roman eingeholt.
Das ist auch, es hat ein bisschen was Gemeines, weil diese Wurst, da ist so ein Seil dran und die wird dann, wenn er danach greift, der kleine Biesenbach, wird die immer nochmal weggezogen. Du sagst zwar, es hätte er jetzt nicht endlos gemacht, der an der Wurst zieht, aber zumindest einmal zu viel hat das für den Kleinen gemacht. Und so hieß es später, dass mit dem Sturz des kleinen Biesenbach das Unheil in der Glasmachersiedlung begonnen habe. So beendest du den Prolog und damit fängt es dann an. Was ich wichtig finde, ist, du beschreibst nicht nur den kleinen Jungen, sondern auch die Menschen, die unten stehen. Und das kann man ja so sagen, zu deren Belustigung das auch ist. Ne? Das ist sehr spannend, kriegt er das und wann kriegt er das? Und die sehen ja, dass die Wurst wieder weggezogen wird und so. Und ich finde, man kann die nicht weglassen aus dem Prolog, die anderen Menschen, weil die sind sozusagen das Kollektiv, die den Streik als Gesellschaft wahrgenommen haben. Oder die sind einfach immer das Kollektiv. Wir sind ja nie, auch wenn wir denken, wir sind in der Bubble, wir sind ja immer in einem größeren Resonanzraum.
Ja, ja, das sind die Zeugen. Und du hast schon recht, das ist ein zynisches Vergnügen gewesen, ne? So einem Kind da zuschauen zu müssen. Und dann ist der Schrecken erstmal groß bei den Leuten. Dann sind sie alle ganz betreten, als sie merken, oh, das ist schiefgegangen für diesen Jungen. Und das kennt man vielleicht auch von sich selbst, wenn man irgendwas so begafft. Das muss ja gar nicht optischer Natur sein, aber dass man irgend sowas verfolgt mit so einer zynischen Haltung und einem das dann plötzlich bewusst wird, wenn dann was Schlimmes passiert, dann schämt man sich dafür. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein Moment, was da vorkommt. Insgesamt habe ich aber gedacht, das ist so, manchmal, wenn große historische Ereignisse eintreten und für die Arbeiter war der Streik eine Zäsur, absolut, dass man dann manchmal kleine Dinge damit verbindet und dann denkt, ja, damals als das passiert ist, da ist das Negative losgegangen.
Genau, also wer dabei gewesen ist, für den ist das natürlich auch eine Zäsur, wenn ein Kind stirbt. Das ist einfach, also wenn uns das nicht mehr berührt, dann was soll uns denn noch berühren? Aber du verbindest es eben mit dem Unheil in der Glasmachersiedlung. Du hast eben schon gesagt, dass es eigentlich vorbildlich war. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich finde, das ist ein großes Elend, was du da beschreibst. Und durch den gescheiterten Streik wird dieses Elend noch größer. Die Arbeit der Glasmacher und auch der Frauen in der Tuchfabrik, das war sehr hart, das machte krank. Vom Staub, von den Fäden, von den Arbeitsbedingungen einfach wurden die Menschen krank und es war auch sogar gefährlich. Und wenn dann die Arbeiter nach Hause gingen und die Arbeiterinnen natürlich auch, dann gingen sie auch da, ich finde, ins Elend, schlimmer geht immer, aber das waren schon sehr mindestens anstrengende Bedingungen. Nimm uns doch mal ein bisschen mit zur Arbeit und in die Siedlungen, wie das Leben damals aussah, wenn wir uns heute beklagen, dass unser Leben so hart ist.
Also alleine, wenn man sich ansieht, wie die Siedlung gebaut war, war alles auf die Glashütte ausgerichtet. Ne? Die Straßenzüge mündeten alle an der Glashütte. Die Arbeiterwohnungen waren so nah an der Fabrik, damit die Arbeiter möglichst schnell an die Wanne gerufen werden konnten. Zu einem frühen Zeitpunkt später, als es automatischer wurde und 8-Stunden-Schichten eingeführt wurden an den Glashütten, war das nicht mehr so wichtig. Am Anfang war es wirklich auch technisch wichtig, dass die Glasmacher direkt an der Hütte lebten. Ich finde, es ist zweischneidig. So einerseits hast du das genau richtig beschrieben, das war eine krankmachende Arbeit, das war eine absolut erschöpfende Arbeit. Die Glasmacher haben bei 50 Grad vor dem Ofen gestanden, haben 8 Stunden sich wirklich die Puste aus dem Leib pusten müssen. Ein erfahrener Flaschenmacher hat bis zu 230 Flaschen pro 8-Stunden-Schicht gepustet, also mit der Luft aus seiner Lunge diese Flaschenformen ausgepustet und so weiter. Ich glaube, das kann man sich nicht anstrengend genug vorstellen. Auf der anderen Seite hat der Fabrikgründer Ferdinand Haie und auch sein Sohn Hermann Haie in Gerresheim, die haben schon alle Neuerungen, alle Modernitäten, die es so gab, ihren Arbeitern zugutekommen lassen, zum Beispiel im Bau der Werkswohnungen. Da gab es schon früh fließendes Wasser, da war das noch längst nicht überall in der Stadt. Die Elektrifizierung hat er früh eingeführt. Die Arbeiter hatten hinter ihren Häusern Ställe für Kleinvieh. Jede Familie hatte ein Schwein, ein paar Hühner. Brieftauben haben die Glasmacher so ähnlich wie die Kumpel unter Tage auch zur Freude gehalten. Es gab Möglichkeiten, Gemüse anzubauen, um da auch körperlich ein bisschen Ausgleich zu schaffen, damit die Ernährung einigermaßen war. Und Hermann Haie hat auch schon erste soziale Dinge eingeführt, zum Beispiel eine Krankenversicherung. Wenn die Arbeiter krank wurden, haben sie ein Drittel ihres Lohnes weitergezahlt bekommen. Es gab diesen Werksarzt, es gab auch eine Krankenschwester, die in der Siedlung verfügbar war. Es gab eine Versicherung für die Schweine, die man da im Haus hatte. Also ganz viele Dinge, die vielleicht auch gar nicht so aus Goodwill eingerichtet wurden, sondern vor allen Dingen, um die Arbeiter an der Fabrik zu halten. Aber all diese Privilegien haben die Arbeiter eben für ihren Streik aufs Spiel gesetzt, wohl wissend, wie gut sie es eigentlich in Gerresheim hatten.
Auf den Streik kommen wir gleich. Was mir beim Lesen bleibt, ich würde gerne noch mal ein bisschen bei den Lebensbedingungen bleiben, denn das ist ja gerade mal gute 100 Jahre her. Und heute ist das, auch wenn das da schon fortschrittlich war, vergleichsweise, ist das ja unvorstellbar. Ein Arbeitsschutz, dass man krank, also was einatmet, was krank macht oder diesen, dem offenen Feuer, diesen heißen Temperaturen ausgesetzt und so weiter, das ist ja heute unvorstellbar. Und ich staune dann immer, also nicht nur bei Geschichten, die 100 Jahre zurückliegen, sondern auch bei welchen, die in den 50er, 60er Jahren spielen, was sich da insgesamt geändert hat. Also für die Arbeiter, für die Frauen auch, ne, so. Und wie ist es dir bei der Recherche gegangen?
Also ich finde, das ist ein absolut mutmachender Faktor. Du hast ja eben gesagt, die Geschichte hat dir Mut gemacht und ich finde das eigentlich gar nicht so überraschend. Du hast schon recht, das eigentliche Kapitel, was ich beschreibe, ist bitter. Aber wir wissen ja aus heutiger Zeit, in was für einer Zeit wir jetzt leben, und man kann daraus auch entnehmen, wie hat sich alles entwickelt. Manchmal, wenn Menschen so unzufrieden mit unserer Gegenwart sind, dann denke ich auch so bei mir, möchtest du tauschen, möchtest du vor 50 Jahren leben, vor 100 Jahren? Das kann schon mal ein heilsamer Gedanke sein, wobei ich damit nicht Dinge glätten möchte, die heute passieren. Aber also es hat sich schon eine Menge bewegt im Umgang miteinander, Arbeitsschutz, Hygiene und so weiter. Das tut manchmal gut, in die Geschichte zu gucken und sich das immer mal wieder klar zu machen. Wobei ich glaube, dass heute das Krankmachen da einfach auch andere Formen angenommen hat. Ne? Also wir atmen jetzt keine giftigen Dämpfe mehr ein oder weniger, da wird drauf geachtet und das ist auch gut so. Aber heute sind es dann vielleicht Stressfaktoren oder der Druck, den sich viele Leute selber machen, diese absolute Verfügbarkeit und so weiter. Ne?
Das ist ganz klar, wir leben nicht im Paradies. Und mir geht es auch gar nicht so sehr darum, dass es, also dieses Elend, dass es uns viel besser geht, sondern wie viel Veränderung möglich ist. Das ist das, worauf ich raus möchte. Das gilt auch für die Frauen. Also weder du noch ich haben ein Leben wie Billy oder Leonie, was unsere Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zum Beispiel angeht, oder auch was in begrenztem Maße, aber wenigstens theoretisch möglich ist, sich in verschiedene Berufe und Klassen, sich einfach in der Gesellschaft zu bewegen. Wir sind hier zum Beispiel in der Stadtbibliothek in Düsseldorf und das ist ein Ort, wo alle hinkommen können. Da gibt es nicht, die einen dürfen und die anderen dürfen nicht. Also sowas finde ich auch nochmal zu sehen, dass sich Gesellschaft verändern kann oder dass wir Gesellschaft verändern können. An einer Stelle lässt du Billy, eine deiner beiden Hauptfiguren, sagen, Wut ist immer ein Anfang. Wann lässt du sie das sagen?
Oh, da erwischst du mich jetzt. Das weiß ich nicht, wann der Satz zum ersten Mal fällt. Für mich ist das so ein Motiv bei Bille. Die hat ja vielleicht nicht so viele Begrifflichkeiten, was sie sich für ihr eigenes Leben vorstellen kann. Aber die hat eine Wut, weil sie merkt, dass sie gar nicht sich ausleben kann. Dass sie nur funktioniert, nur das tut, was man ständig von ihr verlangt. Und zwar 10, 12 Stunden am Tag. Und das glaube ich, dass das Wut erzeugt irgendwann, ohne dass das vielleicht eine Sprache findet oder schon eine Idee, wie es sich ändern könnte.
Heute ist das hat das ganz viel Sprache, Wut und auch Empörung. Ich weiß, dass das verschiedene Dinge sind, aber sie mischen sich, finde ich, aktuell vor allen Dingen öffentlich sehr. Und das ist, also wenn Wut, also dieses Wut ist ein Anfang. Aktuell, finde ich, ist das so dominierend in der öffentlichen Debatte, dass ich manchmal denke, Wut ist ein Ende.
Ja, also ich habe eigentlich mehr mit der Empörung ein Problem, weil ich immer das Gefühl habe, Wut ist natürlich erstmal eine negative und auch destruktive Kraft, aber da schlummert die Veränderung drin. Also wenn man wütend auf was ist, dann ist da zumindest ein Samenkorn von, ich möchte das ändern, drin.
Oder hast du eine andere Wut hat Energie. Oder Wut transportiert Energie.
Genau, und Empörung, da ist für mich immer so ein Arme verschränken, beleidigt sein darüber, was ist, und gerade die Veränderungen nicht sehen oder die Möglichkeiten, die man als Handelnder hätte, sondern ich empöre mich und dann lasse ich es dabei. Das ist für mich mehr so dieses Maulen über die Verhältnisse. Das ist destruktiv und vor allen Dingen ohnmächtig. Das zelebriert so Ohnmachtsgefühle, wenn man sich immer nur empört.
Da sind es genau bei den Ohnmachtsgefühlen, darauf wollte ich auf jeden Fall auch hin, denn mit der Wut und diesen großen gesellschaftlichen Fortschritten, die haben wir jetzt skizziert, aber die können wir uns ja alle vorstellen, habe ich den versprochenen Bogen ins Heute eigentlich schon geschlagen, denn ich wollte ja über den Roman Tage aus Glas im Demokratie-Podcast sprechen, weil mir dieses, also viel Empörung begegnet, auch ohne den Willen, etwas zu tun, aber auch, und das finde ich noch viel maßgeblicher, weil manche Menschen würden schon was tun, können sich aber nicht vorstellen, dass das, was sie tun, irgendetwas ändert. Dann kommen halt so Sachen wie die da oben, die machen ja doch, was sie wollen und immer, und wenn es um Klimaschutz geht, dann kommt immer China und Indien, und wenn ich dann sage zum Beispiel, dass China doppelt so viel erneuerbare Energien baut wie der Rest der Welt zusammen, dann habe ich das Gefühl, die hören das gar nicht, die Menschen. Es bleibt dabei, dass China und Indien und so weiter. Also ich begegne einem großen Gefühl von Vergeblichkeit mit dieses Bild, ich bin ja doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und da will ich eigentlich raus, die Glasmacher haben sich entschieden, ihr verhältnismäßig komfortables Leben einzusetzen, das Risiko einzusetzen, weil es a. Kollegen von ihnen an anderen Orten in Deutschland schlechter ging und b. weil sie angefangen hatten zu begreifen, was ja das große Momentum der Arbeiterbewegung ist, dass sie ausgebeutet werden. Wie war das für dich, zu merken, die tun das, obwohl sie gehen dieses wahnsinnige Risiko ein, obwohl es sie selber nur zum Teil betrifft?
Ich musste das erstmal begreifen. Also das war schon ein Moment, wo ich gestutzt habe, als ich mich eingelesen habe. Und man muss, also man kann diese ganze Geschichte überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht weiß, dass 10 Jahre bevor der Streik ausbrach, die erste Gewerkschaft gegründet wurde, der Flaschenarbeiter oder der Glasarbeiter. Und diese gewerkschaftliche Bewegung hat ja 2 Effekte gehabt. Erstens, dass man sich solidarisiert hat untereinander und dass man auch sehr viel gewusst hat, welches Elend herrscht an anderen Hütten. Wie sind die Arbeitsverhältnisse da? Und auch, wer sind wir eigentlich, wir Arbeiter? Also das, was du gerade sehr gut beschrieben hast, diese Idee, dass man sich nicht so bevormunden lassen möchte mehr, dass es dieses Momentum der Ausbeutung gibt, dass das nicht nur ein diffuses Gefühl ist, das wurde auch artikuliert. Auf einmal haben die Arbeiter begriffen, was da mit ihnen passiert, bis hin zu Hetzereien. Das hatte natürlich, die Skala war da auch offen. Aber es war ein ganz großer Motor für Bewusstwerden und für Solidarisierung, die Gründung dieser Gewerkschaft. Und die hat letztlich auch dafür gesorgt, dass die Arbeiter mit in den Streik getreten sind in Gerresheim. Es gab eine richtige Versammlung in Hannover, wo Vertreter von allen großen Glashütten aus dem Kaiserreich zusammenkamen und abgestimmt haben darüber, dass gestreikt wurde. Und da wurde eben erklärt, das müssen wir jetzt tun, um den Arbeitern an den anderen Hütten, denen es schlechter geht, die weniger sind, die nicht so viel in die Waagschale werfen können, um denen beizustehen. Und da hat eine Gewerkschaft zum ersten Mal so ein Kräftemessen angezettelt sozusagen und hat eben den Widerhall bei den Arbeitern auch gefunden.
Ich komme nochmal auf den Prolog. Dieser kleine Junge, das geht nicht gut aus, der stirbt. Das ist real. Und dieser Streik geht auch nicht gut aus. Das ist ganz real. Und ich denke, für jede einzelne Familie, du beschreibst das ja, die müssen ihre Häuser verlassen, die leben dann im Wald. Also die haben unheimlich viel riskiert und für mein Empfinden alles verloren.
Ja, es gab auch so Dinge, Arbeiter, die in den Streik eingetreten sind, haben nicht nur ihre Werkswohnung verlassen müssen, haben kein Geld mehr bekommen, sondern die landeten auch oft auf sogenannten schwarzen Listen. Es gab so einen Arbeitsnachweis, hieß das ganz offiziell, das wurde in Hamburg geführt, so eine Art Kartei, in der festgehalten wurde, wenn Arbeiter sich nach Auffassung der Fabrikherren nicht gut benommen haben, dann hatten sie praktisch keine Chance mehr, an Fabriken woanders noch unterzukommen. Also man hat sich gebrandmarkt, indem man an diesem Streik teilgenommen hat. Das heißt für viele Arbeiter, also in Gerresheim sind 100 Arbeiter nicht wieder angestellt worden, nachdem der Streik verloren war. Und viele andere waren vorher schon sowieso auch in anderen Arbeiten dann gelandet. Also das war absolut existenziell, weil das ja auch eine Arbeit ist, wo so sehr viel Fähigkeiten zugehören. Und wenn man die dann gar nicht mehr ausüben darf, ist das ja auch eine wirklich wahnsinnige Bestrafung über das hinaus, was das wirtschaftlich bedeutet.
Also die haben einen sehr hohen Preis gezahlt und eigentlich ist das der Grund, warum wir beide jetzt hier sitzen. Die haben diesen großen Streik, diesen großen Preis gezahlt und man könnte ja sagen, Angela, was hat dir denn jetzt Mut gemacht? Ne? So, wo ist es denn versteckt? Und das ist vielleicht ein bisschen, oder ich glaube, das ist heute ein ganz unüblicher Gedanke, aber mich hat es demütig gemacht, weil die haben das ja, die haben das für sich nicht erreicht, aber die Arbeiterbewegung an und für sich, die war ja nicht aufzuhalten. Also ich würde ja nicht hier sitzen und sagen, dass sich die Arbeitsbedingungen unglaublich verändert und verbessert haben, wenn die Arbeiterbewegung insgesamt keinen Erfolg gehabt hätte. Und was mich daran halt beschäftigt hat, ist, warum wollen wir heute immer wissen, ob wir, also dass wir erst anfangen, was zu tun und zu engagieren, wenn wir sehen können oder wissen können, das wird was ändern und im besten Fall, das wird was für uns ändern, aber wenigstens schon mal, das wird was ändern und das haben die Menschen damals vielleicht, also die konnten das nicht wissen und die haben das trotzdem riskiert und ich stelle mir das dann so vor, wie so etwas, wie so ein Berg, der sich aufschüttet und da sind halt ganz viele Schippen bei, die ja, wo die Menschen verlieren, wo es für ihr eigenes Leben nicht gut ausgeht, wo es aber für das große Ganze irgendwann anders wird. Also wenn ich an die Bürgerrechtsbewegung in den USA denke, Rosa Parks ist sitzen geblieben, ja, und das war ein wahnsinniger Wendepunkt in der Geschichte der Bürgerrechtsbewegung, aber ganz davor sind ja ganz viele andere Menschen auch sitzen geblieben, die sind verhaftet worden, die sind geschlagen worden, es gab Weiße, die sich solidarisiert haben, es gab ganz viel und ganz viele Menschen haben ganz hohe Preise bezahlt, bis dann irgendwann mal Rosa Parks sitzen geblieben ist und alles sich geändert hat. Also so, was mich daran beschäftigt, ist die Vorstellung, ich tue das, was ich für richtig halte. In dem Fall kämpfe ich gegen Ausbeutung. Und auch wenn ich selber davon nicht profitiere oder alles verliere, was immer schrecklich ist, ich will das überhaupt nicht kleinreden, dann hat es aber trotzdem einen Sinn. Und irgendwann gibt es einen Kipppunkt. Und ich habe aber an diesem Kipppunkt mitgearbeitet. Und ohne die Menschen, die das vorher machen, gibt es diesen Kipppunkt überhaupt nicht.
Ja, da fallen mir zwei Dinge zu ein. Einmal das Denken in Kollektiven. Ich glaube, das haben wir uns sehr abgewöhnt und wir können uns da vielleicht zum Teil schon gar nicht mehr hineinfühlen, weil was du beschrieben hast, diese Ungeduld, dass ich mit dem, wofür ich mich engagiere, auch sofort was ändern muss, das ist letztlich auch ein Zeichen von Individualismus. Ne? Also ich möchte was ändern und ich will auch den Effekt sehen zu meinen Lebzeiten. Und ich glaube, so haben die Menschen damals nicht gedacht. Die haben sich viel mehr als Teil von größeren Bewegungen gesehen und im Kollektiv gedacht. Also wir Glasarbeiter, wir Glasmacherfamilien, die haben zum Beispiel auch Unterstützung bekommen von Kumpel aus dem Ruhrgebiet, die ihren Streik unterstützt haben. Also die haben, glaube ich, viel mehr verstanden, dass sie als Gruppe mit anderen Gruppen im gleichen Boot sitzen, sage ich mal, und dafür dann auch das alles riskiert haben, was ich eben beschrieben habe. Also dieses Denken in Kollektiven, was in anderen Gesellschaften vielleicht auch noch viel verbreiteter ist, aber bei uns eben nicht, das hat unglaubliche mentale Auswirkungen. Und ich finde das wichtig, dass man sich das ab und zu mal versucht, sich da reinzudenken, um auch mehr zu verstehen, was weltweit passiert. Aber wir hier in Deutschland heute, wir denken sehr immer nur so bis zur eigenen Nasenspitze. Das ist das eine. Das andere ist, dass wenn man zum Beispiel die Entwicklung im Moment in Amerika sieht, ich finde, da kann man gerade erschreckenderweise beobachten, wie das ist, wenn immer nur so Individuen für sich jetzt überlegen, welches Risiko, wenn ich jetzt was sage, was passiert mir dann? Und es passieren Dinge, wenn Leute jetzt den Mund aufmachen in Amerika, aber dann kann das Ganze kippen, wenn man das nicht tut. Und darum ist letztlich ja auch immer eine Überlegung, mit welchen Wertevorstellungen lebe ich, was halte ich für mich für absolut falsch. Und das darf man dann unter keinen Umständen tun, egal was es kostet. Und wo liegt diese Grenze, was bin ich bereit zu opfern und so weiter. Das muss, glaube ich, jeder für sich dann doch sehr individuell entscheiden.
Das muss auf jeden Fall jeder und jede für sich entscheiden. Aber ich würde gerne noch einen Aspekt zu dem Kollektiv hinzufügen. Also mir geht es unheimlich oft so. Ich habe jetzt von der Arbeiterbewegung gesprochen. Ich weiß, einer meiner Großväter hat in der Fabrik gearbeitet und war in der Gewerkschaft und ist nie wieder angestellt worden. Der hatte 5 Kinder und die haben in der Armensiedlung dann gelebt. Also so, dass eben von diesen Taten, also das Kollektiv bedeutet auch in Generationen zu denken. Also ich habe immer das Gefühl, ich stehe auf diesen Schultern. Die Menschen haben das auch für mich gemacht. Und bei den Frauen habe ich das noch viel, viel, viel mehr. Also wenn wir jetzt irgendwie Kommunalwahlen haben, Landesparlamente, den Bundestag wählen, das Europaparlament wählen, also oft werden wir zur Wahlurne gerufen, dann haben wir das ja Frauen zu verdanken, die dafür ins Gefängnis gegangen sind, die sich angekettet haben, die getötet worden sind, die in den Gefängnissen auch also richtig furchtbar geschlagen und also gefoltert, weiß ich nicht, aber sehr, also sehr schlimm misshandelt wurden. Dass wir heute das tun können, haben ja andere Frauen, die haben ja den Weg dafür freigemacht. Und ich finde das so schade, deswegen mag ich auch, dass du einen historischen Stoff gemacht hast, wo nochmal deutlich wird, wie viel wir Menschen verdanken, die eben in Kollektiven gedacht haben, die die Gesellschaft voranbringen wollten und die für, ich habe das Gefühl, die sind für uns oder für mich ja mit ins Risiko gegangen.
Ja, und ganz gefährlich ist, wenn wir das Gefühl haben, die haben das jetzt für uns erkämpft und jetzt haben wir das. Und so ist es nicht, ne? Und darum finde ich es auch so lehrreich, nur 100 Jahre zurückzugucken und zu sehen, welcher Wandel passiert ist. Aber das muss nicht immer in eine Richtung laufen. Und das erleben wir ja gerade auch wieder. In Amerika gibt es wieder Konservative, die das Frauenwahlrecht in Zweifel ziehen. Man kann es sich kaum vorstellen, aber nichts davon ist für ewig erreicht, ne? Das wird immer wieder Fragen an uns Frauen bleiben.
Und das geht ja dann in diese beiden Richtungen. Also wenn die Suffragetten, sag ich jetzt mal, pass pro toto, das für uns erkämpft haben, dann gilt es heute, das zu beschützen. Also es geht ja nicht unbedingt immer nur immer weiter, aber das auf jeden Fall, du hast eben gesagt, das, was man für sich für wahr und richtig erkennt, das muss man unter allen Umständen vertreten. Egal, ob es in eine positive Richtung gehen soll oder ob es darum geht, es zu verlieren.
Genau, also es gibt Zeiten, wo Menschen furchtbar gefordert sind, zu dem zu stehen, was sie für wahr und richtig halten. Und das sind die schlimmen Zeiten. Und in anderen Zeiten kann man einfach mit Gleichgesonnenen vorwärts gehen. Das sind die guten Zeiten. Aber letztlich unterscheidet es sich nicht besonders, sondern es geht immer darum, dass man für sich selber festhält, wo sind meine moralischen Grenzen, auf welchem Wertefundament stehe ich denn überhaupt, ne? Und sich dann Verbündete sucht.
Also, um auf den Mut zurückzukommen, den mir dein Roman gemacht hat, sind es ja mindestens 2 Dinge. Das eine ist, nicht nur in meiner Generation zu denken, sondern dass ich profitiere davon und ich weiß nicht, was ich jetzt tue oder auch eben das, was wir lassen. Es geht ja gar nicht nur ums Tun, es geht auch das, um was wir nicht tun und wo dann vielleicht in 2 Generationen Enkelkinder von mir sagen, ja, hätten die damals mal. Jetzt so, also das ist das eine. Und das andere ist, das einfach nicht so zu verknüpfen, ob ich etwas tue, ob das bedeutet, dass es mir jetzt in diesem Moment hilft.
Genau, denn das kann total lähmen. Genau das kann in die Ohnmachtsgefühle führen, wenn man sich dann immer fragt, ja, wenn ich mich da äußere oder ne, zu der Demo gehe oder was auch immer, das ändert ja nichts. Das ist so ein ganz schlimmer Gedanke, der wie so ein Gift ist, ne, weil man dann eben nichts tut. Und wenn man so ein bisschen den historischen Blick sich ab und zu gönnt und sieht, wie lange mancher Wandel gebraucht hat, aber wie beharrlich der dann doch ist. Wenn einmal so eine Wahrheit da ist, dann kriegt man sie eben auch schwer wieder ausgetreten. Und das ist ja auch was sehr Mutmachendes, dass man sich da in einem größeren Zusammenhang sehen kann.
Ich habe dem Demokratie-Podcast, ich habe ja viel über Zusammenhalt nachgedacht oder ich denke in diesem Demokratie-Podcast öffentlich immer über das Zusammenhalten nach. Und das, was ich am schönsten fand, das war ein äthiopisches Sprichwort. Deswegen heißt es Spinnweben und Löwenzähmen, denn das äthiopische Sprichwort heißt, wenn viele Spinnen weben, können sie Löwen zähmen. Und das finde ich so bildlich und so eingängig, weil da ist auch wieder dieses drin, ja, wir sind vielleicht nur kleine Spinnen. Kann ja sein. Und dass, wenn ich jetzt meinen Spinnfaden angucke, dass ich den jetzt nicht wahnsinnig belastbar finde. Ne? So. Aber insgesamt werden das halt sehr, sehr, sehr stabile Netze. Und nun bist du ja nicht nur Romanautorin, sondern auch politische Journalistin. Du schreibst, du bist auch Meinungsjournalistin, also du schreibst ganz viel dazu. Wenn du dieses Sprichwort dir anschaust und das, was wir eben heute haben mit all den Gefährdungen, die da drin sind, was glaubst du, können wir tun oder muss passieren oder könnten wir einfach anfangen, damit wir wieder mehr zusammenweben?
Also beim Spinnfaden denke ich sofort an den Erzählfaden. Und ich glaube, was wirklich das A und O ist, ist, dass wir im Gespräch miteinander sind. Und das klingt jetzt immer so nach einer Floskel, das sagen ja auch viele Menschen, aber ich glaube, dass das wirklich immer prekärer wird, dass wir miteinander reden und dass wir uns Geschichten erzählen. Also ich habe eigentlich nur eine Geschichte erzählt, die passiert ist. Aber darüber kann man ins Gespräch kommen, das sind wir beide ja jetzt auch. Und dass man versucht, vorbehaltloser, weniger verurteilend, weniger auf, es muss das und das bei einem Gespräch rauskommen, miteinander redet und hört, was der andere zu sagen hat. Ich bekomme oft Leserbriefe, wenn ich Meinungsartikel schreibe, wo ich zuerst denke, okay, da liegen wir Meilen auseinander. Dann beantworte ich die, dann schreibt derjenige nochmal zurück und oft ist eine Verständigung da. Wenn ich mir die erste E-Mail ansehe, dann denke ich, ach guck mal, was das auch wieder für ein Weg ist. Also ich glaube, wir sind gar nicht so gespalten und so in Hass versunken, wie es oft dargestellt wird, wenn wir diesen Schritt wagen, miteinander zu reden. Das ist mein Appell.
Eine letzte Frage. Du hast ja nun einen Roman geschrieben, Fiktion. Fandst du das irgendwie seltsam, dass ich dich in den Demokratie-Podcast dazu einlade?
Nee, ich fand das eigentlich, es geht darum in dem Roman und das ist mir jetzt auch nicht so zufällig passiert, sondern ich habe ja gesagt, ich war verliebt in diesen Stoff, weil ich natürlich schon gedacht habe, da kann man sehr viel hineinpacken, was mir auch sonst wichtig ist. Nee, ich finde das eigentlich sehr stimmig.
Vielen Dank, Dorothee. Wenn Sie mich fragen und Sie gerne lesen, dann Tage aus Glas unbedingt lesen. Vielleicht ein ganz kleines bisschen auch mit der Demokratiebrille. Das würde mich freuen. Ich danke dir für die Zeit. Ich danke allen, die zugehört haben. Ich danke aber vor allem den Menschen, die diesen Podcast unterstützen und überhaupt erst möglich machen, denn das ist ja ein Crowdfunding. Und wenn die Menschen, die das hören, mich nicht unterstützen, dann kann es den Podcast nicht geben. Gerade aber möchte ich vor allem Christoph Schulte danken. Der hat nämlich seinen runden Geburtstag genutzt, um für diesen Demokratie-Podcast und für dieses Crowdfunding zu werben. Das hat mich sehr gerührt. Das fand ich, also es hat mich sehr bewegt und ich danke sehr. Und wenn Sie jetzt diese Folge mit Gewinn gehört haben, freue ich mich, wenn Sie sagen, zum Beispiel, Sie unterstützen den Podcast mit dem Gegenwert einer guten Zeitung oder eines Taschenbuches. Mein Name ist Angela Krumpen und ich hoffe und wünsche, wir machen es wie die Glasmacher und stehen füreinander ein. Weben wir gut.